It's ready for flight.
Start second umbilical separating, T-minus 15 seconds. You can see the engine starting to fire.
Second umbilical.
The first stage ramping up.
Engine turbo pumps at flight speed. Engines at maximum thrust.
And liftoff. Oleg Skripochka, Jessica Mir, Hazza Ali Al-Mansouri leaping forth from Gagarin start on their way to the International Space Station.
First and second stage thrusters are operating just fine. Copy.
Eine neue Crew ist an Bord der Internationalen Raumstation. Man hört noch den Start im Hintergrund. Und diese Internationale Raumstation befindet sich seit 7615 Tagen rundgerechnet im All. Und ich habe wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg. Die Besatzung zur Zeit, wo wir uns unterhalten, hat sich aufgestockt auf 9 Besatzungsmitgliedern und das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern. Nochmal ein kurzer Rückblick. Die Mission ist erfolgreich gestartet. Am Mittwoch, den 25. September 2019. Herr Fellenberg, was können Sie uns darüber berichten?
Wie ich schon sagte, es sind 9 Besatzungsmitglieder an Bord, seit Shuttle-Zeiten eigentlich so gut wie nicht mehr vorgekommen. Und wir wollen mal noch mal kurz dazu sagen, mit Soyuz MS-12 waren am 15. März Alexei Ovchinin, Taylor Haag und die Christina Koch zur Station gekommen. Sie sollen am 3. Oktober landen. Die Frau Koch wird allerdings weiter oben bleiben. Mit dem Raumschiff MS-13 kam dann Alexander Skvortsov, der italienische ESA-Astronaut Luca Parmitano und Andre Morgan aus den USA. Die sind seit dem 20. Juli auf der Raumstation und werden bis zum 3. Februar dort bleiben. Dann wird allerdings der Herr Morgan weiter oben bleiben und die Frau Koch wird mit diesem Raumschiff herunterkommen. Und jetzt ganz neu das Raumschiff MS-15, Oleg Skripochka aus Russland, dann Jessica Meyer und der arabische Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ich nehme mal die Kurzfassung, Hazza Al-Mansouri, der wird dann allerdings mit dem Raumschiff MS-12 zurückkommen. Am 3. Oktober ist die Landung vorgesehen, deswegen wird die Frau Koch ja etwas länger dort oben bleiben. Wie Sie schon sagten, Ankunft, alles bestens, Startankunft, Überstieg in die Raumstation und nun beginnt ein umfangreiches Forschungsprogramm für den arabischen Astronauten und natürlich für die gesamte Besatzung gibt es auch noch viele Arbeiten, die da zu erledigen sind. Wir denken zum Beispiel daran, dass ja in den nächsten Tagen bereits ein japanischer Frachter an der Station entladen werden muss. Der Start hatte sich ja wesentlich verzögert, weil es beim ersten Versuch einen Brand unter der Trägerrakete gegeben hat. Dann gab es Reparaturarbeiten. Am 24. September ist dann HTV-8 Konotori hingestartet. Wichtig, sie bringen auch wieder neue Batterien, die ja in der Station angeschlossen werden müssen, ausgetauscht werden müssen. Und wir wollen natürlich darauf hinweisen, wer eben genau zugehört hat, dem fehlt das Raumschiff MS-14. Das war ja ein unbemannter Flug und der ist am 6. September zu Ende gegangen. An Bord war ja dieser humanoide Roboter Fjodor, der ist auch wieder sicher gelandet. Dass die Kopplung im ersten Versuch nicht funktioniert hat, das ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, weil eine Kabelsteckverbindung für ein Navigationssystem in dem Modul dort nicht richtig angebracht war. Aber alles ist in Ordnung. Es gab ja dann diese Umkopplung von MS-13. Wie gesagt, alles ist in Ordnung. Dieses Raumschiff ist wieder sicher gelandet und dabei wurden auch verschiedene Systemtests ausgeführt. Also an der Raumstation erst einmal alles in bester Ordnung.
Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, es ist zum letzten Mal eine Soyuz FG-Trägerrakete eingesetzt worden, denn das Modell ist ausgelaufen. Gleichzeitig ist auch zum letzten Mal genau von dieser Startrampe eine Soyuz gestartet worden. Jetzt wird sie umgebaut für doch reichlich viel Geld, um die neue Trägerrakete Soyuz 2.1a starten zu können. Die ist anders aufgebaut, die hat mehr Elektronik an Bord und vor allen Dingen, was ganz anders ist, dass der Starttisch nicht mechanisch mehr gedreht werden muss, sondern die Rakete schießt sich selber durch Steuerung der Triebwerke in die entsprechende Umlaufbahn. Herr Fellenberg, was steht als nächstes an? Sie erwähnten schon die Ankunft des japanischen Transporters, aber es gibt sicherlich noch einiges andere zu berichten.
Ja, wenn jetzt das Raumschiff MS-13 gelandet ist, ist ja wieder eine 6-köpfige Crew an Bord. Es wird 5 Ausstiege auf amerikanischer Seite geben, also mit amerikanischen Astronauten. Da geht es um den Batteriewechsel, diese Batterien, was ich schon erwähnte, die mit HTV angeliefert wurden. Am 12. Oktober steht dann der Start des nächsten Transporters an. Und zwar ist das ein Cygnus-Transporter, NG-12 aus den USA, der wieder Versorgungsgüter zur Station bringen wird. Er steht zwar noch für nicht vor dem 31. Oktober, aber ich denke mal, das muss wohl eher im November sein. Der erste unbemannte Testflug des Boeing-Raumschiffs CST-100 Starliner an. Also das, was SpaceX schon gemacht hatte mit seiner Kapsel, das ist nun mit Boeing vorgesehen. Also ich denke mal, entweder Ende Oktober oder Anfang November werden wir diesen Flug sehen, auch eine historische Geschichte. Und am 23. November, wenn wir schon SpaceX nebenbei erwähnt haben, ist dann der In-Flight-Abort-Test einer Dragon 2 vorgesehen. Das heißt, da geht es darum zu testen, ob sich die Kapsel sicher von einer explodierenden, von einer versagenden Trägerrakete entfernen kann und die Crew ein solches Szenario überlebt. Wir haben es ja erlebt, bei Soyuz MS-10 ist das so etwas, was unbedingt nötig ist, und das wird SpaceX testen.
Aber dass wir dieses Jahr noch eine bemannte, private Mission erleben, das ist ja unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten.
Da wette ich drauf, dass das nicht sein wird.
Soweit zur internationalen Raumstation, aber es gibt auch neue Informationen zum Mond-Explorationsprogramm im bemannten Bereich. Herr Fellenberg, wie sieht es damit aus?
Ja, das groß herausgekehrt wurde, dass Australien sich an diesem Mondprogramm beteiligen will. Das ist ja das Programm von Trump, dass man 2024 wieder bemannt auf dem Mond landen will. Australiens Ministerpräsident war in den USA, hat die NASA besucht, und Scott Morrison hat gesagt, also wir wollen einige Millionen Dollar in das Programm stecken. Das endgültige Ziel ist für Australien, ich will es mal so sagen, der Bergbau auf dem Mond. Aber ich denke mal, da werden nicht nur wir, sondern auch die Australier noch eine Weile warten müssen. Japan hat sich bereit erklärt, wie mit dem HTV für die Raumstation auch ein Versorgungssystem aufzubauen für diese Station, die dann in der Mondumlaufbahn sein wird, dieser Lunar Orbit Gateway, von dem aus dann die Mondlandung stattfinden soll. Und bei diesem Gateway sind jetzt die ersten beiden Baugruppen, das heißt die ersten beiden Module, eigentlich gesichert, dass sie gebaut werden können, beziehungsweise der Bau ist begonnen worden, sodass hier also ein gewisser Fortschritt dabei ist. Anders sieht es aus, was den Lander angeht, dieses Artemis-Programms. Dieser Lander muss ja noch erst entwickelt und gebaut werden. Und hier gibt es harte Kritik von Teilen der NASA daran, dass man eigentlich in der jetzigen Planung davon ausgeht, dass man das Ding baut, dort oben hochbringt und dann mit diesem System auch eine bemannte Landung macht, ohne irgendeinen Teil davon unbemannt oder bemannt in der Erdumlaufbahn, Mondumlaufbahn jemals getestet zu haben. Also hier, wie gesagt, harte Kritik. Und ganz harte Kritik kommt Trump entgegen aus dem Kongress bzw. aus dem Senat. Denn die 1,6 Milliarden, die Trump wollte für das Haushaltsjahr 2020, wird es vom Senat nicht geben. Es wird eine wesentlich geringere Summe überhaupt geben. Jetzt plant die Regierung, einen Nachtragshaushalt zu bringen, aber der muss dann auch durch Kongress und Senat. Also ich denke mal, auch hier gibt es harten Gegenwind, einmal aus technischer Sicht, dann aus finanzieller, politischer Sicht. Und ich sage es nochmal, wir können den Termin 2024 getrost vergessen.